Thema jetzt, wie geht's weiter, in Klammer Führung. Ich möchte einsteigen mit diesen drei Worten aus dem Gebet unseres Herrn, dein Wille geschehe. Diese Bitte aus dem Vater Unser, es ist ja eine der drei Bitten zur Verherrlichung Gottes, die soll uns irgendwo unterschwellig beschäftigen bei der Thematik nach Führung, bei der Frage, wie geht's weiter. Man wird dieser Bitte, dein Wille geschehe, nicht gerecht, wenn man sie nur auf ein leidendes Dulden des göttlichen Willens bezieht. Auch das Geschehen von Gethsemane, Sie können als Bibelstelle sich merken, Markus 14, 32 bis 42, kann man dafür nicht als Beleg heranführen. Dann würde man nämlich diese Bitte, Jesu, dein Wille geschehe, völlig missverstehen, weil Jesus sich eben nicht willenlos einfügt in das Geschehen um Karfreitag herum. Er fügt sich nicht ein in etwas Unabänderliches. Da ist schon sein Ringen, wenn er sagt, Herr, wenn's möglich ist, dann anders. Sondern er erfüllt mit der Formulierung, dein Wille geschehe, ganz bewusst, willentlich, den Willen Gottes. Hier spüren wir etwas, um das wieder ins Gedächtnis zu rufen, von der Spannung von Liebe und Gehorsam. Als die zwei Seiten ein und derselben Sache. Er geht ans Kreuz und führt damit den Willen Gottes aus. Gehorsam. Er hat gehorsam gelernt an dem, was er litt, sagt uns der Hebräerbrief. Eins, zwei. Im Sprachgebrauch des Alten Testamentes und in Jesu eigener Sprache heißt Gottes Wille so viel wie Gottes Wohlgefallen. Auch das griechische Wort für Wille entspricht dem hebräischen Wort für Wohlgefallen. Also das, was Gott gefällt, geschieht durch Jesus und durch ihn an den Seinen. Das ist seine Absicht und wir sollen ja identisch werden mit seiner Absicht. Wo wir das werden, identisch mit Jesu Absicht, beten wir erhörlich. Das heißt im Namen Jesu, nicht dieser Slogan am Ende des Gebetes, das bitten wir im Namen Jesu. Das können wir oft sagen. Wenn wir nicht identisch werden mit dem Willen Jesu, ist das nie ein Gebet im Namen Jesu. Und nur ein Gebet, wo wir identisch werden mit dem Willen Jesu, geht in Erfüllung. Da könnt ihr bitten, was ihr wollt, es wird erhört werden vom Vater. Also sollen auch Nachfolger Jesu es so sehen wie er, so sehen lernen, identisch werden, erkennen, verstehen und tun, also zu dem Wohlgefallen Gottes leben. Das ist Ziel. Das ist im Grunde etwas anderes, mit anderen Worten gesagt, was ich heute Morgen etwas antiquiert vielleicht gesagt habe, von der Ewigkeit her immer wieder unseren Weg bestimmen lassen. Vom Ziel her, wo wir hinkommen wollen, immer wieder unseren Weg, den wir gehen wollen, bestimmen lassen. Das heißt nach Wohlgefallen Gottes leben, nach seinem Willen leben. dein Wille geschehe, kann letztlich eigentlich dann nur beten, wer voll Vertrauen spricht, und jetzt komme ich auf die Andacht von heute Morgen, Vater unser im Himmel, mein Hirte. Das sind Kausalitäten im Vater unser. Wer durch Jesus eine personale Beziehung zum Vater im Himmel hat, wer aufrichtig bemüht ist, diese Verbindung zu pflegen in Liebe und Gehorsam. Für ihn gilt jetzt dann das, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Da werde ich plötzlich identisch mit dem Willen Jesu. Wenn das die Priorität meines Lebens ist. Es ist also, um es mit anderen Worten wieder zu sagen, ganz entscheidend, aus welcher Gesinnung heraus ich bete. Was mich motiviert. Was bestimmt mich bei diesem Dein Wille geschehe? 2,1. Kann sein, dass man an dieser Stelle, und dem soll man dann Raum geben, Bedenken bekommt. Bedenken gleich welcher Art, nicht nur im geistlichen Raum. Kehren Sie bitte nie unter den Teppich. Wenn Sie Fragen haben, Bedenken haben, Zweifel bekommen, kehren Sie so etwas nie unter den Teppich. Sie werden permanent darüber stolpern. Stellen Sie sich, akzeptieren Sie das, nehmen Sie das an, wenn Sie Zweifel bekommen. Nur so kommen Sie aus der Zwiespältigkeit zur Eindeutigkeit wieder. Und ein zwiespältiges Herz kann laut Jakobus nicht aufrichtig beten. Denn es kann ja passieren, vielleicht hat jeder jetzt Assoziationen zu Lebenslagen seiner eigenen Geschichte, es kann ja passieren, dass man diese Worte, dein Wille geschehe, betet in äußerster Resignation, dem man eigentlich anzuhören vermag, das betet einer nicht aus freien Stücken. Sondern weil er nicht umhin kann zuzugeben, es bleibt mir ja gar nichts anderes übrig. Resignation, nicht im positiven Sinne des Wortes. Resignation ist ein durch und durch positives Wort. Wir haben nur im Laufe der Zeit eine destruktive. Resigniere, resignare. Ich nehme meine Unterschrift zurück und kann neu beginnen. Sein durch und durch positives Wort. Re-signare. Unter einem Dokument eine Unterschrift zurücknehmen, ermöglicht mir einen völlig neuen Start. Ähnlich wie Enttäuschung. Ich werde aus einer Täuschung herausgenommen. Ich werde enttäuscht. Dass man vielleicht eben unter dem destruktiven Resignieren denkt, bleibt mir ja dann nichts anderes übrig. Ich kann den Zugriff Gottes ja doch nicht entwischen. Ich habe immer ein paar Leitsätze jetzt hier, wo ich Ihnen eine Hilfe geben will, dann auch für Ihr Arbeitsblatt das vielleicht festzuhalten. Wir wollen beachten, es geht nicht um fromme Resignation, um einen christlichen Fatalismus. Sondern es geht darum, Gottes Wille geschehe in meinem Leben und er geschehe auch durch mich im Leben. Denn im Ja zum Willen Gottes liegt die Kraft zum Überwinden. Im Ja zum Willen Gottes liegt die Kraft zum Siegen. 2,2. Vielleicht sagen wir, dein Wille geschehe im Ton bitteren Grolls, aufgrund von vielen Verletzungen, Demütigungen, Enttäuschungen, auch weil unsere Gebete nicht nach unseren Erwartungen erhört wurden. Die vielen Warums und Wozus machen uns unendlich zu schaffen, vielleicht auch leidvolle Erfahrungen. Alle Anstrengungen, das zu ändern, sind gescheitert. Auch hier heißt es, bei diesem Beachte, es geht nicht um Groll und Bitterkeit, nicht um unerhörte Gebete und enttäuschte Erwartungen. Nicht im Aufbegehren liegt die Antwort. Nicht Aggression lässt Glauben wachsen und reifen. Es geht vielmehr darum, Gott erfüllt unsere Gebete, unsere Erwartungen, wenn sie unserer Lebensführung zuträglich sind. Du bist mein Hirte, haben wir gesagt. Elia hat auf dem Karmel gesagt, bestätige mich als dein Knecht, du bist mein Herr. Problematisch wird es, wenn man selbst König spielt und Herr. Denn er hat nicht gefragt, was soll ich jetzt machen? Er ist selbstständig abgehauen. 2, 3. Vielleicht denken wir, dein Wille geschehe aus Angst. Die uns von Gott zugewiesene Eigenverantwortung nicht übernehmen zu können. Wir tragen Eigenverantwortung in der Nachfolge Jesu. Wir sind keine Marionetten. Da komme ich nachher noch drauf zurück. Das könnte Konfliktstoff geben. Aber wir wollen ja in diesen Tagen unser Gottesbild hinterfragen. Dass vielleicht die Angst uns bestimmt, wir könnten aber dann den Satz jetzt in Anführungszeichen, wir könnten den Plan Gottes mit unserem Leben zerstören. Ein ganz gefährlicher Satz. Wir könnten den Plan Gottes mit unserem Leben zerstören. Beachte, wir sind keine Marionetten. Gott schreibt uns nicht ab, wenn wir Umwege, Irrwege und in Sackgassen kommen. Vielmehr trifft zu, wir dürfen und können umkehren auf den Weg des Lebens. Vergebung in Anspruch nehmen, Lukas 15. Da hat sich einer total verrannt, aber er hat's erkannt. Er hat damit nicht den Plan Gottes mit seinem Leben zerstört. Er ist auf den Weg des Lebens zurückgekommen, er ist umgekehrt. Er schlug, jetzt vorherige Bilder, er schlug nicht um sich, keine Aggressionen in dem Sinn, er schlug in sich, heißt es im Text. In Lukas 15. Und er kehrte um. Auf den Weg des Lebens. Wie gesagt, auf diesen Satz, Gott hat einen Plan für dein Leben, komme ich nochmal zurück. 2, 4. Der Wille Gottes ist kein unbestimmtes Schicksal. Nicht Ausdruck für all die dunklen, undurchsichtigen Mächte, die wir nicht verstehen. Gott hat einen guten Willen über meinem Leben. Wenn Sie das als Grundstock auch Ihrer Nachfolge mit integrieren in Ihr gottvertrauendes Denken, schwindet Angst immer mehr aus der Fasson Ihres Gottesbildes. Er hat einen guten Willen. Er ist kein Despot, kein Miesmacher. Lassen Sie mich anhand von einigen Bibelworten im Blick auf diesen guten Willen sagen, was Gott will. 1. Timotheus 2, 4. Er will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Micha 6,8. Er will, dass wir Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sind. Demütig sein ist keine Bücklingen machen. Zur Demut gehört Mut. Zweite Geige zu spielen, und zwar gekonnt, da gehört Mut dazu. So ähnlich wie beim Mut zur Schwäche. Das ist Größe. Wenn ich schwach bin, bin ich stark, sagt Paulus. Gott will, Johannes 10,11, in manchen Übersetzungen, heute Morgen habe ich, oder Übersetzung, ja, habe ich 10,10 gesagt, je nachdem, wie gezählt wird. Gott will, dass wir Leben und volles Genüge haben. Oder Matthäus 17,5 und Johannes 4,34. Gott will, dass wir an Jesus glauben, denn Jesus lehrt den Willen Gottes. Jesus verwirklicht den Willen Gottes, Johannes 5,30, 6,38 folgender. Johannes 5,30 war die letzte Stelle und 6,38. Und vorher war es Matthäus 17,5 und Johannes 4,34. Wir sollen an Jesus glauben, will Gott, weil Jesus uns hilft, den Willen Gottes zu tun. Als Bibelstelle Matthäus 7,21, Markus 3,35, Johannes 7,17 und 9,31. Und eine letzte Aussage der Schrift, weil Gott will, dass wir ein Leben in der Heiligung führen. Und ich möchte Heiligung einfach mal so umschreiben, von Gott, für Gott gebrauchsfähiger gemacht werden. Als eine Definition von Heiligung. Als Bibelstelle 1. Thessalonicher 4,3 und Hebräer 12,14. Arabisch 3, einige konkrete Hilfen vom Wort herkommend, wie wir Gottes Willen in unserem Leben erkennen können. Während der allgemeine Wille, so wie ich ihn vorhin jetzt anhand dieser Bibelstellen versucht habe, etwas aufzuzeigen, für alle der gleiche ist, für alle Menschen, hat Gott für den Einzelnen seinen bestimmten Willen, / Weg. Sie merken, ich bringe hier nicht das Wort Plan. Bewusst nicht. Ich komme nachher noch drauf zurück, warum. Er hat für den Einzelnen seinen Willen und seinen Weg. Darin besteht jetzt die Weisheit, in Klammer Jakobus 1,5, wenn sie einem mangelt, darf man darum bitten, diesen Willen Gottes für sein Leben zu erkennen, um dann danach zu wandeln, zu leben. Ich mache wieder einen Sprung zu den Ausführungen von Jesus, 3,2. Die Bereitschaft, sich von Gott führen zu lassen, heißt seinen Eigenwillen, und das ist Sünde. Sünde ist Eigenwille, Rebellion gegen den Willen Gottes. Die moralischen Defekte, die wir oft so brandmarken, das sind eigentlich erst Folgeerscheinungen. Heißt also seinen Eigenwillen aufgeben, und das ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt Führung erfahren zu können. dass sich Gottes Wille in meinem Leben erfüllt, ist Bereitwilligkeit, nach seinem Willen zu fragen, ihn zu erkennen und ihm gehorsam dann zu folgen. Sie können sich ein paar Bibelworte als Hilfen notieren. Aus unserer Andacht heute Morgen, Psalm 23,3. Es sind lauter Psalmworte. 27,11. 32,8. 86,11. 3,3. Wir haben den Heiligen Geist empfangen, die Realpräsenz Jesu heute. Jeder, der wiedergeboren ist, der Jesus seinen guten Hirten nennt, wo diese personale Beziehung, mein Hirte da ist, hat den Heiligen Geist empfangen und damit ist die Realpräsenz Jesu in ihm gegenwärtig. Unser Denken ist erneuert. Wir haben wieder Kontakt. Wir können also, je mehr wir uns in sein Wort und durch das Gespräch mit ihm und die Korrektur von Brüdern und Schwestern in seinen Willen einüben, umso mehr können wir prüfen und ausführen, was Gott will. Nämlich das, was so fein in Römer 12,2 ausgedrückt ist. Da sagt es eine Übertragung unserer Tage, gestaltet eure Lebenspraxis nicht nach den Verhaltensmustern der Menschen heute, sondern erneuert euch durch die Kraft des Heiligen Geistes, damit ihr herausfinden könnt, was Gott will und dann das Gute tut. Luther, gebt eure Leiber als Ganzopfer und erkennt den Wohlgefallen. Römer 12,2, 3,4. Führung vollzieht sich im Zusammenwirken verschiedenster Faktoren. Dabei wird einmal dieser, ein andermal jener Punkt im Vordergrund stehen oder Punkte im Vordergrund stehen. Ich nenne Ihnen einige anhand, wie gesagt, kommend vom Wort her. Also unter 3,4, 1. Gott zeigt uns den rechten Weg durch sein Wort. Biblischer Beleg, Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Also müsste man eine Konsequenz daraus ziehen, aber, liebe Geschwister, Kopf hilft nicht allein, wenn wir es wissen. Es muss sich realisieren, es muss umgesetzt werden, denn die Konsequenz heißt, je besser wir die Bibel kennen, umso klarer werden wir den Willen Gottes erkennen. Umso klarer werden unsere Entscheidungen sein, die sich nicht unbedingt decken müssen mit der Meinung dessen, was man tut. Lebendige Fische schwimmen gegen den Strom. Man kommt nur zur Quelle, wenn man gegen den Strom schwimmt. Es geht also um persönliche Bibellese. Es geht um saubere Lehre, wo Erfahrungstheologie nicht saubere Lehre als Fundament hat, pervertiert sie. Deswegen auch um Predigt, um Unterweisung. Und doch möchte ich nach jedem solchen Satz jetzt, es geht nicht anders, Nachfolge Jesu geschieht im Bereich von Spannung, ein Achtung sagen. Vorhin hieß es, beachte, jetzt ein Achtung. Gottes Wort ist kein Orakel. Also nicht so bei Entscheidungen. Aber es passt mir nicht,
Jetzt mach ich es noch einmal.
Gottes Wort ist kein Orakel. 2. Gott leitet uns durch den Heiligen Geist. Er verwirrt Wege oder er macht ihrer gewiss. Spannung. Biblische Belegstellen. Apostelgeschichte 6, 6 und 7. Johannes 16, Vers 13. Lasst uns diese Erkenntnis aber nicht in der Überzeugung des eigenen Herzens suchen. Auch nicht im Gefühl. Sein Wort ist dominierend im Blick auf die Erkenntnis durch den Geist. Deswegen bei Achtung Eingebungen prüfen. Das, was Gottes Geist mir, wo ich meine gewiss mache, prüfen, am Wort, wo ich nicht klarkomme mit Brüdern und Schwestern. 3. darunter unter 3, 4. Gott lässt uns seinen Willen erkennen in Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern. Apostelgeschichte 9, die Verse 10 bis 12. Die Kapitel 17 bis 19. Und Kapitel 13, 1 bis 3. Die Bestätigung oder das Abraten der Brüder und Schwestern wollen bedacht sein. Sich nicht einfach nur, weil es mir nicht schmeckt, darüber hinwegsetzen. Es kann mir beidseitig nicht schmecken, wenn sie mir raten zu gehen oder wenn sie mir raten zu bleiben. Achtung, Eigenwilligkeit. Viertens, Gott offenbart seinen Willen durch das Gebet. Klammer auf, Apostelgeschichte 11, 15, Klammer zu. Deswegen brauchen wir viel Zeit zum Gespräch mit Gott. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich wie mir. Ich muss mir diese Zeit nehmen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich muss sie mir aus dem Potenzial von 24 Stunden nehmen. Und das ist eine Frage der Priorität. Jeder von uns hat 24 Stunden. Die Frage ist, was hat Priorität in Ihrem Leben? Was hat Priorität in Ihrem Dienst? Die Termine für ihn oder die Termine mit ihm? Wenn die Termine für ihn Vorrang bekommen, wird Ihr Leben problematisch. Wenn die Termine für ihn Vorrang vor den Terminen mit ihm bekommen, wird das Leben problematisch. Sie arbeiten ohne den Herrn. Eigenwillig. Ins Gespräch mit dem Herrn investierte Zeit ist immer am besten angelegte Zeit, auch wenn es heißt, bete und arbeite. Es gibt nicht nur ein Brotwunder, es gibt auch ein Zeitwunder. Man muss es aber probieren. Weg vom grünen Tisch, zum effektiven Leben hin. Auch die Gebetsgemeinschaft, nicht nur mein persönliches Gebet, auch die Gebetsgemeinschaft führt weiter beim Fragen nach dem Willen Gottes. Auch dazu eine Belegstelle, Apostelgeschichte 1, 24 und eine zweite, Kolosser 4, 3. Als Achtung, so wieder ein kleines Wortspiel. Nicht erst beten, wenn man nur noch beten kann. Sie kennen das ja, jetzt kann man nur noch beten. Also das heißt, man hat vorher alles ausgeschöpft. Das will unser Herr nicht. Unser Herr will, dass wir zuerst beten. Nicht erst alles ausschöpfen und dann kommt er auch noch dran. Nicht erst beten, wenn man, in Anführungszeichen, nur noch beten kann. Fünftens, Gott gebraucht auch unseren Verstand, um uns seinen Willen zu zeigen. Also man muss laut Gerhard Bergmann den Verstand nicht an der Garderobe abgeben, wenn man Jesus nachfolgt. In Klammer als Bibelstelle, 2. Timotheus 2,7, Philipper 4,8. Wieder ein Wortspiel. Manchmal können uns Glaubenswege zwar unvernünftig erscheinen, und sie sind doch nicht absurd. Es kann also sein, dass uns Wege, die wir gehen sollen, unvernünftig erscheinen, aber sie sind trotzdem nicht absurd. Ganz wesentlich ist es dann in diesem Zusammenhang, dass wir intensiv unseren Herrn um Erleuchtung unserer Sinne, um Erleuchtung unseres Verstandes bitten. Die Anweisungen haben wir in der Schrift, Epheser 1, 17 und 18 und Jakobus, schon geäußert, 1, 5. Ein Achtung darunter, nicht für alles eine besondere Offenbarung erwarten. Man kann nicht permanent in Spontaneität leben. Wenn ein Bogen permanent gespannt ist, ist er nicht mehr funktionsfähig. Also nicht immer eine besondere Offenbarung erwarten. Sechstens, Gott redet zu uns durch äußere Umstände. Zum Beispiel Krankheiten, Schwierigkeiten, Ereignisse, Ermutigungen. 1. Korinther 16, 9, 2. Korinther 2, 12. Dabei ist oder kann eine geöffnete oder geschlossene Tür wegweisend sein. Offenbarung 3, 8. Ich habe vor dir gegeben eine offene, niemand schließt sie zu. Als Achtung, einfach als Gegensatz dazu, nicht mit dem Kopf durch die Wand. Viele wollen partout da raus und kriegen nicht mit, dass die andere Schiebetür auf ist. Auch in geistlichen Dingen. Dass man sich nicht selbst festlegt, wenn es nicht so geht, Herr, wie ich will. Wie du willst, will ich nicht. Siebtens, Gott antwortet mit Zeichen. Richter 6, 36. 2. Könige 20, 8 bis 11. Auch das können wieder positive wie negative, offene wie geschlossene Türen sein. Als Hilfe dazu Apostelgeschichte 1, 26. Und jetzt kommt wieder so ein Satz, wo ich mich auch wehre, wo ich nachher drauf zurückkomme. Das ist auch das Ergebnis eines Geprägtseins durch Verkündigung und damit die Gefahr auch, wenn sie einseitig ist, eines falschen Gottesbildes, nämlich wenn es heißt, der schwere Weg ist immer der richtige. Wieso soll der schwere Weg immer der richtige sein? Achtung, wenn wir vorhin gesagt haben, nicht für alles Offenbarungen besondere, jetzt hier nicht für alles besondere Zeichen erwarten. Menschen, die sich so festlegen, dass sie besondere Offenbarungen haben wollen, besondere Zeichen haben wollen, werden in der Konsequenz völlig verunsichert. Und Verunsicherung ist dann, wenn sie so permanent da ist, natürlich auch ein herrliches Feld für die Taktik des Widersachers. Achtens, Gott macht seinen Willen auch offenbar durch einen Traum oder eine Vision. Kommt nicht von mir, steht in der Bibel. Biblische Belegstellen, Matthäus 1,20, 2,13, Apostelgeschichte 16,9. Die Prüfung am Wort und durch die Geschwister ist ganz ähnlich im Blick auf die Charismen bei Prophetien, ist notwendig. Ich möchte fast sagen, ist unbedingt notwendig. Achtung, Wunschträume. Neuntens noch, Gott erwartet Gehorsamsschritte, um seinen Willen zu erkennen. Matthäus 8, 22, Markus 10, 21, Lukas 5, 6. Es ist etwas Hochinteressantes, dass ich in dem Zusammenhang den Willen Gottes am ehesten erkenne, wenn ich nachfolge, wenn ich Schritte des Gehorsams tue. Weil der zweite Schritt immer nach dem ersten folgt. Da müssen wir bei uns oder bei anderen, die wir begleiten, Acht geben, da könnte das sogenannte, unter diesem Achtung, das sogenannte Sicherheitsstreben uns hindern, Schritte im Gehorsam zu tun. Nicht wenige Kinder Gottes möchten auf sicher gehen. Das ist was anderes als Gewissheit. Nicht? Glaube, lebendiger Glaube ist Gewissheit, nicht Sicherheit. Da brauche ich nichts mehr zu glauben. Hebräer 11, 1. Der Glaube, eine gewisse Zuversicht ist, dass man hofft und ein Nichtzweifel an dem, das man nicht sieht. Hoffnung, die man sieht, braucht man nicht zu hoffen, sagt der Paulus. Und zehntens noch in dem Zusammenhang, Gott schenkt uns auch Freiheit, zwischen mehreren Wegen zu unterscheiden. Das ist die dritte These, auf die ich nachher noch einmal zurückkomme, weil sie mir so sehr wesentlich entscheidet bei der Frage des Gottesbildes. Zum Beispiel bei der Partnerwahl, zum Beispiel bei der Berufswahl, zum Beispiel bei der Wohnungswahl. Das kann sein, dass ich zwischen 3, 5 oder 7 Wohnungen entscheiden kann. Wo ich zwar nachher sagen kann, das war richtig, Herr. Oder wie Matthias Claudius im Blick auf seine Rebekka, dass er zurückblickt und sagt, du bist die, die mir Gott zugeführt hat. Aber viele kamen nicht in eine Partnerschaft hinein, weil ihnen gesagt worden ist, warte, bis der Partner vom Himmel fällt, den Gott dir bestimmt hat. Das vom Himmel fällt, habe ich jetzt gesagt, das hat man so nicht gesagt. Und auch bei der Berufswahl. Ich habe vor wenigen Wochen ein Gespräch gehabt von jemandem, der ein Angebot hat, wo er etwa 12.000 Mark mehr verdient wie im Augenblick. Aber er hat am Platz keine Gemeinde, wo er hin will, in Ausland. Und das wurde der springende Punkt bei der Frage der Entscheidung. Ich habe keine, soweit er schauen kann, keine Geschwister im Glauben. Er war dort, hat geguckt, im Umfeld sich erkundigt. Und deswegen, hier kommt etwas. Das ist für mich immer so eine Hilfe. Wetzlar hat die Postleitzahl 633. Was steht 633? Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes, Matthäus 633. Also die Frage nach der Priorität. Was steht an erster Stelle? Nicht wieder zurück von heute Morgen. Wenn der Mensch alles hat, und hat Jesus nicht als seinen Herrn. Ich würde dieses Ergebnis, diese Erfahrung jetzt nicht für Sie alle gleichsetzen. Das darf man in der Seelsorge nicht. Man muss individuell dann miteinander durchgehen, wie sieht das wirklich aus. Aber es kann eine Entscheidungshilfe sein. Gott legt uns nicht im Detail grundsätzlich fest. Als paar Bibelstellen, 1. Thessalonicher 5, 21, 1. Korinther 10, 30, 1. Timotheus 4, die Verse 3 und 4. Achtung, das gilt jetzt auch im Blick auf das seelsorgerliche Umgehen. Gott hat mit jedem seine Geschichte. Schreibt eigene Biografie. Wenn man die Begegnungen allein mal, wenn das mal für Sie irgendwie Freude bereitet, machen Sie mal ein Stückchen Charakterstudie der 12 Jünger Jesu. Da ist einer drunter von der Rote Fraktionsarmee, nicht? Diese Dinge wollen wir aber alles nicht wahrhaben. Oder dem der Hut ständig, die Hutschnur ständig reißt, der Petrus. Oder der so lammfromm ist, der Johannes. Ja, nein, nur um mal diese Spannungen aufzuzeigen, die da sind, wo der Petrus sich am Ende ja sagt, was wird denn mit dem? Und der Herr zu ihm sagt, kümmere dich nicht drum, ist nicht deine Sache. Auch. Und die Donnersöhne auch. Also in uns ist auch das vierfache Ackerfeld, nicht nur ein Ackerfeld, danke. Auch das vierfache Ackerfeld ist da. Eine kurze Zusammenfassung dessen, was ich hier sagte. Diese Hinweise sind kein Patentrezept mit einer Erfolgsgarantie zum Erkennen des Willens Gottes. Also wer das meint, das ist gefährlich. Das wäre mal wieder dort, wir können abhaken. Das geht nicht. Sie sind Hilfen. Es kann sogar durchaus geschehen, dass Gott mich in einer Ungewissheit lässt über einen Zeitraum, wo ich nicht durchsehe, wie es weitergeht. Dann heißt es warten. Dann heißt es, was Hebräer 10, 35, das Wort kennen wir, aber 36 gehört dazu. 35 heißt, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Das darf man aber nicht zitieren ohne 36, meine ich. Denn in 36 heißt es, Geduld ist euch Not, dass ihr den Willen Gottes erkennt und die Verheißung empfanget, das Richtige tut. Man kann Vertrauen nur in Geduld und Geduld nur in Vertrauen üben. Das hängt kausal miteinander zusammen. Und wenn wir nicht mehr warten können, nicht aufgrund jetzt unserer Ungeduld, sondern wir müssen uns entscheiden, es gibt ja Lebenssituationen, ich kenne sie, dann entscheide ich, liebe Geschwister, nach bestem Wissen und Gewissen. Ich sage aber auch dann in meiner Gesprächsart mit meinem Herrn, lieber Herr, wenn ich jetzt Mist gebaut habe, dann bitte ich dich von ganzem Herzen, zeig mir das so schnell wie nur irgend möglich, dass ich möglichst wenig Porzellan zerdeppere. Weil es gibt Situationen, da muss ich entscheiden, da kann ich nicht mehr warten. Aber da bitte ich ihn. Und er sagt doch zu mir, ich bin gnädig und barmherzig. Ich gehe ja nicht mit dir um, wie du es eigentlich verdient hättest. Psalm 103. Oder dieses Wort aus Psalm 139, erforsche mich Gott. Das kann man zum Gebet machen. Ein paar Gedankenanstöße. Das wäre viertens, zum weiteren Überlegen. Da finden Sie auch in Ihrem Fragebogen. 4.1. Bin ich der bisherigen Führung, die Gott mir bereits gegeben hat, gehorsam gewesen? Ich nenne Ihnen Bibelstellen, dann brauchen Sie vielleicht die Sätze nicht zu schreiben. Lukas 18, 22. Bin ich bereit, meine Wünsche und meinen Willen den Willen Gottes unterzuordnen? Matthäus 22, 37. Drittens. Neige ich dazu, Führung Gottes durch meinen Verstand zu begrenzen? Sprüche 3, 5. Es gibt in der Bibel neben dem Wort Chronos im Blick auf Zeit das andere Wort Kairos. Kairos ist der von Gott gesetzte Augenblick. Das ist also wie wenn eine Schaukel geht, dass ich in diese Bewegung mit hineinkomme und nicht, wenn die hier rüberkommt, sie so aufhalte, sondern in den Schwung mit hineinkomme. Habe ich den Zeitpunkt für mein Handeln gemäß Gottes Zeitplan gewählt? Zu dieser Frage kommen wir morgen, wenn wir zum missionarisch-seelsorgerlichen Gespräch kommen, Johannes 4, 4. Jesus, in der Einleitung steht dort, Jesus musste durch Samaria reisen. Das ist etwas vom Kairos. Weil dort am Brunnen jemand war. Fünftens, bin ich in Gefahr, mehr tun zu wollen, als ich nach Gottes Absicht tun sollte? Lukas 10, 38 bis 42, Martha und Maria. Sechstens, kann ich, was ich vorhabe, im Namen auch eine wesentliche Frage. Kann ich meine Motive und mein Tun auch vor Menschen offen darlegen? Denken können wir an Apostelgeschichte 5, Verse 1 bis 11. Ananias, Sapphira, die haben geblufft. 9. Kann ich in dieser Situation Gott zum Zeugen anrufen? Römer 1, 9. Ich möchte es noch ein bisschen zuspitzen sogar. Bin ich bereit, Gott in dieser Lebenslage unter die Augen zu treten? Nicht jetzt geistlich, sondern dass er mich rufen kann. Heim. 1. Johannes 2, 28. Füge ich meinem Geist, meiner Seele, meinem Leib Schaden zu? Ich muss das in der Ganzheit sehen. 1. Korinther 6, 19. Lukas 12, 19 und 20. 1. Thessalonicher 5, 23. Noch zwei Fragen? Jawohl. 1. Korinther 6, 19. Lukas 12, 19 und 20. Und 1. Thessalonicher 5, 23. Bin ich meinem Bruder, meiner Schwester, meinem Nächsten? Mein Nächster ist auch der Ungläubige. Ein Anstoß. Die große Sache mit den Schwachen und Starken, die man nicht grundsätzlich beantworten kann, sondern die situationsbezogen ist. Aber auch die Sache mit Römer 15, 1. Und das Letzte, hindert mein Verhalten, einen ungläubigen Menschen Jesus lieb zu gewinnen? Epheser 5, 15, Kolosser 4, 5. Jetzt möchte ich noch mal kurz, sind noch einige Minuten, in die vorhin genannten drei Fragen einsteigen, unter dem Stichwort Heilsplan, Heilsweg, Lebensweg. Heilsplan, Heilsweg, Lebensweg. Immer wieder bekommt man zu hören, Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Das heißt doch, Gott hat dich festgelegt. Denn Plan ist etwas Statisches. Und wenn ich ihm nicht folge, zerstöre ich ihn.
aus solchem Denken, und das hängt mit Verkündigung, mit einseitiger, in Anführungszeichen falscher Verkündigung zusammen, ist schon viel leidvolle, von Angst geprägte, mit schlechtem Gewissen belastete, verkrampfte Nachfolge Jesu entstanden. Gott, liebe Geschwister, das haben wir vorhin gesagt, hat einen Heilsplan. Der steht fest, unumstößlich, bereits vor Grundlegung der Welt von Gott manifestiert. Den lässt er sich von keinem durcheinander bringen. Innerhalb dieses Heilsplanes, also Epheser 1, 3 bis 11 ist davon die Rede, die Erwählung, all diese Stationen von Israel, von der Heilsplan über Jesus, über Kreuz, Auferstehung, Himmelfahrt, Pfingsten, Wiedergeburt, all diese Dinge, das steht fest. Innerhalb dieses Heilsplanes gibt es den Heilsweg. Ein Satz, den, wenn wir ihn hören, eigentlich vielleicht, wir sagen, selbstverständlich, wenn wir ihm aber nachdenken, ist es gar nicht mehr so selbstverständlich, weil wir in Schwierigkeiten kommen, vielleicht da und dort mit unserem Denken. Es gibt viele Wege zu Jesus. Aber nur einen Weg zu Gott. Es gibt viele Wege zu Jesus. Das ganze Neue Testament, die Evangelien ist voll, wie unterschiedlich Menschen zu Jesus kamen. Ich musste in meiner Seelsorgepraxis auch lernen, dass nicht Sündenerkenntnis Voraussetzung ist für eine Wiedergeburt, sondern dass jemand von der Liebe Jesu so überwältigt sein kann, dass er sich für ihn entscheidet und erst zeitversetzt, Wochen, Monate, sogar Jahre später, erst die ganze Durchsicht der Sündenerkenntnis, des Verlorenseins kommt. Ich war es geprägt von der Lehre andersrum, hatte meine Schwierigkeiten, das zu akzeptieren. Die Praxis hat es mir gezeigt, dass es stimmt. Wir stehen oft in Gefahr, ich pauschalisiere jetzt, wer dem Schuh nicht passt, sollen sich nicht ansehen, sonst stolpert er. Wir stehen in Gefahr zu meinen, so wie ich zu Jesus fand, müsste der andere auch den Weg finden. Und stehen dann in Gefahr, wenn wir so denken, er müsste auch diese Stationen gehen, er müsste durch Zerbruch gehen. Wenn er das nicht geht, dann wird er was fehlen. Nein, es gibt viele Wege zu Jesus. Aber nur einen zu Gott, wenn der Herr sagt, Johannes 16, ich bin der Weg, Wahrheit und Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also hüten wir uns davor zu meinen, Gott müsste einen anderen führen wie uns. Hüten wir uns davor, da kommen wir heute Mittag noch dazu, eigene Erfahrungen im Seelsorgebereich verbindlich zu machen für die seelsorgerliche Begleitung und Beratung des anderen. Riskant. Hilfreich, aber riskant. Das ist die Spannung, die da ist. Es gibt also den Heilsplan. Es gibt innerhalb des Heilsplanes den Heilsweg. Und jetzt das Dritte. Es gibt innerhalb des Heilsweges die persönliche Lebensführung. Den persönlichen Lebensweg. Es ist schon interessant, wenn man anfängt, dem einmal nachzugehen, anhand der Konkordanz. Im Zeitalter der Apostel wurden die Christen als allererste Firmierung genannt, die des Weges sind. So war ihr erster Name. Nachzulesen in alten Luther-Übersetzungen Apostelgeschichte 9,2 und 24,14. Man sprach von den Christen, von denen, die des Weges sind. Und schauen Sie, jetzt mache ich eine Brücke zu ganz zum Anfang vom Willen und Wohlgefallen. Dieser Begriff Weg im Neuen Testament hat dem Inhalt und dem Sachgehalt nach dieselbe Bedeutung wie auch im Alten Testament, wo vom Wandel die Rede ist. Wohl denen, die da wandeln. Weg und Wandel. Und das heißt für beide Begriffe Lebensführung nach den Geboten Gottes. Wille und Wandel heißt Lebensführung nach den Geboten Gottes. Ein Wandel nach einer ganz bestimmten Ordnung. Ordnung der Schrift, dem Heilsweg. Wiederum der bereits vorhin zitierte Psalm macht das so ganz, ganz deutlich, Psalm 119. In den unterschiedlichsten, dasselbe Thema in den unterschiedlichen Variationen gespielt. Immer wieder mit dem Hinweis auf den Wandel. Wenn dort vom Weg gesprochen wird, vom Wandel, dann immer im Zusammenhang des Haltens der Gebote. Wandel ist Gehorsam aus Liebe. Was du mir Gutes tun willst, sollst du nicht unter Zwang, sondern aus freien Stücken tun. Philemon 14. Heilsweg also immer verbunden mit Lebensführung. Jedes Bild, ich habe das schon mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, hakt. Auch das Bild, das ich jetzt bringe, aber es kann es Ihnen vielleicht doch irgendwo verdeutlichen. Es gibt auch eine Kassette zu diesem Thema, da ist ein Stadtplan vorne drauf. Die Kassette heißt, wohin soll ich gehen von mir? Mit diesem Stadtplan möchte ich Ihnen das, was ich von Heilsplan, Heilsweg und Lebensweg deutlich gemacht habe, noch einmal unterstreichen. Anstelle des Heilsplanes können wir den Stadtplan setzen. In einem Stadtplan sind die Straßen festgelegt. Den Heilsweg möchte ich personifizieren im Stadtführer. Und für den persönlichen Lebensweg gilt, Gott hat uns nicht festgelegt als Marionetten. Wo er die Fäden zieht, und wir haben zu tanzen. Sondern Gott lässt uns durch seine unbegrenzte Liebe in die Freiheit eines Kindes Gottes. Inklusive Eigenverantwortung. Wo er allerdings anbietet, ich übernehme die letzte Verantwortung, lass es dir gefallen. Ich habe einen guten Willen über deinem Leben. Bleib in Kontakt mit mir. Ich will dein guter Hirte sein, dein Führer sein. Schauen Sie, in dem Bild jetzt gesprochen, halte ich mich an den Führer, komme ich zum Ziel. Komm ich auf Irrwege, Umwege, Einbahnstraßen, Sackgassen, dann habe ich nicht den Plan Gottes mit meinem Leben zerstört. Denn der Plan Gottes mit meinem Leben ist, dass ich in ewiger Gemeinschaft mit ihm lebe, sondern ich darf umkehren, heimkehren. Ich darf wieder rufen, suchen den Stadtführer. Ich darf mich ihm wieder anschließen. Er bringt mich wieder auf den rechten Weg. aber ich habe keineswegs den Plan Gottes, denn das ist der Wille Gottes, dass allen Menschen geholfen werde, zerstört. Ich kann auf den rechten Weg zurückkommen. Der verlorene Sohn, nicht? Er hat wirklich, wenn man so durchgehen will, durchziehen, er hat das Sohnesrecht, wenn man so hart sein wollte, verloren. Schauen Sie, er kommt zurück, er kriegt den Siegelring. Er ist der Sohn wieder, er kann im Namen des Vaters wieder siegeln. Er ist wieder angenommen, ganz drin. Und er kommt noch nicht mal dazu, was er sich draußen vorgenommen hat, dem Vater zu sagen. Nicht, da schneidet ihm der Vater ja das Wort ab. Er hat sich vorgenommen zu sagen, ich bin nicht mehr wert, ein Sohn zu sein. Das hat er draußen formuliert, sein Gebet. Und als er beim Vater ist, da schneidet der Vater ab. Er kann nicht mehr sagen, ich bin nicht mehr wert. Es kommt nicht mehr. Der Vater sagt, raus, er ist heimgekehrt, zurückgekommen. Er hat nicht den Plan zerstört. Er hätte sich Wege sparen können. Lasten, Sorgen, Schmerzen, Leid. Aber das sage ich jetzt, das steht nicht in dem Text drin. Vielleicht ist er barmherziger geworden mit anderen. Aufgrund dessen, was er selbst erfahren hat. Das füge ich nur so ein, das steht nicht da drin. Ich möchte als seelsorgerliche Konsequenz aus dem noch etwas sagen. Was mir in der Auseinandersetzung mit dieser Thematik hilfreich geworden ist und was für eigene Betroffenheit oder auch mit dem Umgang mit seelsorgerlichen, mit Menschen, die sich einem seelsorgerlich anvertrauen, auch hilfreich sein kann. Ich gehe noch mal zum Elia. Der Elia hat ja auch Umwege bis in die Sackgasse gemacht. Es kann sein, Geschwister, dass wir die Konsequenzen unserer Umwege, Irrwege und Sackgassen zu tragen haben. Dass wir die Konsequenzen unseres schuldig geworden Seins zu tragen haben. Auch der Elia musste seine Nachfolger schon berufen. Sein Prophetenamt ging zu Ende. Es sind Konsequenzen mit. Aber, und das ist das Herrliche, ihm widerfuhr etwas, was sonst keinem widerfahren ist. Er wurde mit dem feurigen Wagen direkt zum Vater im Himmel genommen. Ein Zeichen, dass die Beziehung zwischen Vater und ihm völlig ungetrübt war. Obwohl Konsequenzen. Neutestamentlich kann ich Ihnen auch einen solchen Beleg geben. Der Mann am Kreuz wird nicht runtergenommen. Er muss seine Konsequenz tragen. Er wird gekreuzigt für sein selbst im moralisch-bürgerlichen schuldig geworden sein. Und doch sagt der Herr zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Oder wenn ich mich selbst betrachte, ich muss die Konsequenzen meines Herzinfarktes tragen bis heute. Mein Leben ist nicht mehr mein Leben wie damals. Ich vergleiche oft, mein Leben war früher einem Riesenpark vergleichbar. Mit vielen asphaltierten Straßen, Ein- und Ausgängen. Heute ist mein Leben ein Schrebergarten. Und als ich begonnen habe, den Schrebergarten anzunehmen und nicht mehr in der Rebellion zu leben, seit der Zeit geht's mir besser. Ich habe sonst die Kraft alle verloren in diesem Aufbegehren. Die kann ich jetzt investieren, um was Besseres zu tun. Ich bin trotzdem meines Herrn Kind. Ich habe gelernt aus diesen Problemen. Wenn auch nicht ausgelernt, bin immer noch am Lernen. Also das kann uns seelsorgerlich helfen, weil viele Menschen aufgrund eines Fehltrittes, auch Kinder Gottes, nun so verletzt sind, solche Angst haben, bis dahin, dass der Herr ihnen vergeben hat, sie selbst aber sich nicht vergeben. Sie tragen sich selbst die Last nach. Obwohl der Herr die Hypothek selbst längst getilgt hat. Also nicht den Plan Gottes mit meinem Leben zerstört, sondern ungehorsam gewesen. Gott kommt. Noch als ein Beispiel, dann bin ich am Schluss. Gott kommt in seiner Gnade und Barmherzigkeit zum Ziel. Trotz meiner falschen Wege. Für mich ist Israel ein solch eindrückliches Bild. Wieder nur diese ganz kurze Relation zu Elia. Schauen Sie mal, der Elia geht denselben Weg in 40 Tagen, nur in umgekehrter Reihenfolge, wie Israel in 40 Jahren. Ist genau der gleiche Weg. Wo Gott zeigen will, und da gibt er ihm Anschauungsunterricht, wo man hinkommt, wenn man eigene Wege geht, Irrwege geht, und doch sagt unser Vater im Himmel, ich habe dich gezeichnet in meine Hände, nichts und niemand wird, ich bring dich durch, ich habe dich je und je geliebt. Aber kehre um, komm heim. Und das gilt für uns auch. Wir sind Volk, Glieder des neuen Volkes. Falsche Wege, Irrwege, Sackgassen sind letztlich eine Einladung, heimzukehren. Oder lassen Sie mich wieder im Wortspiel sagen, Gott sucht uns heim. Nicht um uns fertig zu machen, sondern um uns zuzubereiten. Je tiefer wir Vertrauen gründen, je tiefer unser Kennenlernen des Führers, des Hirten Jesus Christus ist, je mehr lieben wir ihn, je mehr werden wir bereit, unsere Eigenwilligkeit dran zu geben. So viel einmal. Machen wir Pause.